Treue und Weisheiten für den wissenschaftlichen Nachwuchs. Ein Podcast für alle, die wissen wollen, was man wissen sollte, um erfolgreich und langfristig in der Wissenschaft zu überleben, zu arbeiten. Folge 1 mit Julia Schüler.
Ich begrüße alle Studierenden, DoktorandInnen, Postdocs, Habilitierte, JuniorprofessorInnen und alles, was dazwischen ist, und Professorinnen sowie alle anderen Interessierten am wissenschaftlichen Werdegang zur ersten Ausgabe Neu und Weisheiten für den Nachwuchs. Mein Name ist Franzi Lautenbach, ich bin Vizepräsidentin für den ASP Nachwuchs und habe mich erinnert, und vielleicht ging das dem einen oder der anderen auch schon mal so, dass ihr auf einer Tagung unterwegs wart und euch gefragt habt, wie erfolgreiche Personen, und damit meine ich in diesem Fall Personen, die im Wissenschaftssystem in irgendeiner Form eine feste Stelle, ob im Mittelbau oder auf einer Professur innehaben, das eigentlich geschafft haben, wie sie dahin gekommen sind, was sie vielleicht erlebt haben und vor allem aber, ob sie einen guten Tipp für mich haben könnten. In diesem Zuge sind mir diese offenen Forumsrunden mit erfahrenen und erfolgreichen Personen innerhalb der Wissenschaft ins Gedächtnis gekommen, und sie scheinen auch in den vergangenen Jahren, so zumindest meine Einschätzung, immer noch gut beim wissenschaftlichen Nachwuchs anzukommen. Aus diesem Grund habe ich gedacht, da wir ja nicht alle immer auf jeder Tagung alle ProfessorInnen und erfolgreichen WissenschaftlerInnen im Mittelbau fragen können, wie sie da hingekommen sind, wäre doch ein Podcast mit lauter Fragen rund um den wissenschaftlichen Werdegang, die Erfahrungen und die Einschätzung von Wissenschaft, natürlich insbesondere die Sportpsychologie, ein effizienter Weg, an spannende und gegebenenfalls relevante Informationen für uns heranzukommen und diese zu teilen. Somit soll es in Neu und Weisheiten für den Nachwuchs darum gehen, Erfahrungen weiterzugeben und etwas daraus mitzunehmen. Heute habe ich die große Freude, für die erste Folge Julia Schüler begrüßen zu dürfen. So viel möchte ich vorab verraten. Julia ist 47 Jahre alt, hat 2 Kinder im Alter von 6 und 12 und vor allem für uns wichtig, sie ist Professorin für Sportpsychologie an der Universität Konstanz. Alle weiteren Informationen zu ihr werden wir gleich selbst im Gespräch mit ihr erörtern. Aber vielleicht so viel schon mal vorab, das möchte ich noch verraten, weil es mich sehr gefreut hat. Die Antwort von Julia auf die Anfrage zu dem Podcast lautete sinngemäß: Ich komme eigentlich gerade aus einer Fakultätsratssitzung und habe mir vorgenommen, zu allem Nein zu sagen. Aber hier musste ich Ja sagen. Und in diesem Sinne freue ich mich wirklich und sage: Hallo Julia, schön, dass du da bist und dir Zeit für uns genommen hast.
Ja, hallo Franzi, vielen Dank für die nette Einladung. Ich fühle mich geehrt, dass ich hier sogar den Auftakt machen darf hier in deiner Podcast-Serie. Sehr schön. Ich bin gespannt auf deine Fragen.
Ja, wir fangen ganz, ganz simpel an, obwohl so simpel finde ich das gar nicht. Wie bist du denn überhaupt zur Sportpsychologie gekommen? Was hat dich daran begeistert und fasziniert?
Also ich bin groß geworden sozusagen in der Motivationsforschung. Ich war bei Heinz-Dieter Schmal, der ein Schüler von Heckhausen ist, und all die großen Männer, die so die Motivations- und auch Willenspsychologie so ein bisschen beherrscht haben. Und ich finde das Thema in der Motivationspsychologie, was mich am meisten angesprochen hat, ist eben der Sport. Es gibt kein Themenfeld, wo Motivation und Wille so wichtig ist und so faszinierend ist wie im Themenfeld des Sports. Und da ich selbst sehr engagierte Sportlerin war, ich habe viel Ausdauertraining gemacht, komme eigentlich aus dem Turnsport, hat mich das einfach fasziniert. Angefangen mit Fragen zu, warum laufe ich eigentlich einen Marathon? Ja, einige sagen, warum tust du dir das an? Ich frage mich, woher kommt die Motivation zur Leistung und dran zu bleiben. Und diese Fragen haben mich fasziniert und da bin ich dann dran geblieben.
Und dran geblieben heißt, du hast während deines Studiums das entdeckt oder vorher schon und hast dann da Schritte unternommen?
Ja, genau. Also ich war studentische Hilfskraft, was ich im Übrigen einen sehr wichtigen Zugang finde zur Wissenschaft. Ja, also wirklich von Anfang an Projekten mitzuarbeiten, Kleinigkeiten vorzubereiten, Recherchen zu machen, in Meetings zu sitzen mit den damals für mich großen Professoren und Professorinnen und zu sehen, die kochen alle nur mit Wasser. Da ist so ein bisschen eine Entmystifizierung. Ne? Die machen es eigentlich auch nicht anders, als wir das vielleicht angehen würden. Natürlich professioneller und geübter, Aber das hat mich auch sehr ermutigt. Ja, das ist zu sehen, es ist auch einfach harte Arbeit. Und da habe ich gedacht, ach, das kann ich auch, gemischt mit Faszination. Und so bin ich dann über die studentische Hilfskraftanstellung dazu das Diplom gemacht, gleich die Promotion angeschlossen, auch an diesem Lehrstuhl geblieben. Also es war auch ein gutes Umfeld, ja, was mich dazu eingeladen hat, auch zu bleiben und weiterzumachen.
Dieser nahtlose Übergang dann von Diplom und Anschlussstelle zur Promotion.
Ja, ja, klingt zu leicht, ne?
Genau, da wollte ich nochmal reinhaken.
War's nicht, Franzi. Ja.
Magst du das noch ein bisschen uns erzählen?
Ja. Ja, nach dem Studium kommt ja die große Frage, was mache ich? Ich war, obwohl es mir in der Wissenschaft gefallen hat, drauf und dran die Wissenschaft zu verlassen. Ich habe eine Psychotherapie-Ausbildung gemacht. Ich bin systemische Psychotherapeutin und klientenzentrierte Gesprächsführung habe ich eine Ausbildung. Habe ich während der Promotion gemacht, weil ich nie sicher war. Es ist nicht so, dass ich gesagt habe, das ist der Karriereweg, den ich machen möchte. Ich habe lange gezweifelt und mir auch Wege offen gehalten. Viele haben gesagt, du musst dich jetzt konzentrieren, dich für den einen oder den anderen Weg entscheiden. Für mich war es aber genau richtig so. Also immer noch eine Tür offen zu halten, weil ich dadurch auch gesehen habe, wie attraktiv eigentlich die Wissenschaft ist. Mit allem, was dazugehört, mit allen Höhen und Tiefen, fand ich das immer interessanter als die anderen Arbeiten, in die ich dann Einblick hatte.
Und das heißt, du hast das parallel zur Promotion gemacht? Das stelle ich mir äußerst anstrengend vor.
Ja, das war auch sehr anstrengend. Und ich glaube, wenn man weiß, man will in der Wissenschaft bleiben, ist das auch nicht der richtige Weg. Dann lieber konzentrieren. Aber für mich war es damals das Richtige und das Wichtige. Und Franzi, wenn du mich fragst, wie bin ich dabei geblieben, dann muss ich auch wirklich sagen, durch viel Interesse, aber auch durch viel harte Arbeit. Mhm. Ja? Das ist, ich glaube, darauf muss man sich einstellen, dass der wissenschaftliche Karriereweg einfach bedeutet, sich einzusetzen, ja, auch viel Selbstkontrolle, Selbstregulation mitzubringen, um die Ziele zu erreichen. Ja, und das soll gar nicht so abschätzend klingen, aber so diese, dieses ganze Mystische um die Wissenschaft, das gibt es natürlich auch, aber letztendlich sind es Ziele, die man sich definiert und die man erreicht, wie man auch sonst im Leben Ziele erreicht.
Und wie lange hast du dann für deine Promotion und die Ausbildung gebraucht?
3,5 Jahre.
Also das ist sehr beeindruckend.
Ich denke mal, das hängt natürlich auch von den Anforderungen für die Promotion ab. Bei mir hat das, ich war schon eingebettet, ich war Hilfskraft da, ich wusste genau schon, wie es läuft. Also ich hatte sicherlich einen sanfteren Einstieg. Ja, ich bin nicht überrascht worden durch die Aufgaben. Das hat geholfen. Und damals war ich auch noch kinderlos, hatte viel Zeit und habe versucht, mich gut zu strukturieren und zu organisieren.
Und hast du, wenn du an deine Doktorandenzeit denkst, irgendwas, was dir besonders im Gedächtnis geblieben ist?
Besonders im Gedächtnis geblieben, ja, vielleicht so die ersten Tagungen, ja, die man dann selber vorne stand oder am Poster stand und präsentiert hat, das war schon eine aufregende Sache. Aber da ist es eben, ich war da eher sehr hoffnungsmotiviert und also ne, erfolgszuversichtlich, um jetzt mal so in den Motivationsworten zu sprechen, weil mir auch immer die richtigen Leute zur richtigen Zeit auf die Schulter geklopft haben, das muss man auch sagen. Ja, also ein Doktorvater oder eine Doktormutter, die ermutigt das Umfeld, das sagt, ja komm, du machst das schon. Ja, Selbstwirksamkeit ist ja echt das Wichtigste, denke ich. Und im Nachhinein denke ich, meine Güte, was habe ich da für einen Mist erzählt? Aber für den Moment war es einfach auch gut. Ja? Und ich glaube, das Selbstvertrauen, die Dinge anzupacken und durchzuziehen, ist ganz wichtig. Sich nicht einschüchtern lassen vielleicht, ist da mein Tipp.
Hast du das Gefühl, dass auf Tagungen eingeschüchtert wird? Oder meinst du im generellen Kontext des Systems?
Ja, du, ich glaube, im generellen Kontext sowieso, aber ich glaube, das Setting einer Tagung ist auch einschüchternd. Ja? Wenn man mit vielen anderen, sehr vielen klugen Menschen zusammen ist, die eigene Leistung bewerten, ja, das ist soziale Evaluation, das ist immer stressig, ja. Und wenn man dann ganz neu auftaucht, muss man erstmal schauen, wie komme ich da klar, wie kann ich argumentieren, wie werde ich angenommen, tauge ich hier für diesen Rahmen? Ich glaube, das ist immer stressig. Damit muss man sich abfinden. Aber ich habe zum Beispiel, war ich viel auch in den ASB-Tagungen, da habe ich eben auch gelernt, wie wichtig auch so ein freundliches Umfeld ist. Ja, das habe ich immer so empfunden. Eine sehr große Herzlichkeit, die Einstellung der anderen Leute. Ach, du kannst auch hier Fehler machen. Umso interessanter, dann können wir Ratschläge geben. Es wird sehr offen diskutiert. Und ich glaube, da ist es wichtig, dass man so relativ schnell gleichberechtigt so aufgenommen wird. Das habe ich bei anderen Tagungen anders erlebt. Da stand ich als kleine Doktorandin vorne und wurde auseinandergenommen. Das gibt's eben auch.
Und wie bist du damit umgegangen?
Ich habe mich sehr gut vorbereitet. Ich habe da schon gewusst, oh, an dieser, ich weiß noch, dass die TEAPS, also diese Tagung für experimentell arbeitende Psychologen, da habe ich leider einige schlechtere Erinnerungen, dann wieder gute, sich zu überlegen, was können die anderen für Fragen stellen, wie kann ich darauf reagieren, ja, sich auch selber ja versuchen, die Dinge nicht persönlich zu nehmen. Es ist ein wissenschaftlicher Streit, ja. Und da hat man bessere oder schlechtere Sachargumente, das ist so. Und wenn die Dinge persönlich geworden sind, das auch direkt zu thematisieren und möglichst an sich abprallen zu lassen.
Das fand ich tatsächlich auch immer schwer, dass wenn die eigene Forschung natürlich zu Recht auch kritisiert wird, dass man denkt, oh, ich bin schlecht. Also dass man das sehr, sehr schnell persönlich nimmt.
Ja, aber ich kenne niemanden, Franzi, auch jetzt von meinen Doktoranden, die nicht so denkt. Irgendwie scheint das in den Köpfen zu sein. Und da hilft Austausch, ja, Netzwerken mit anderen, genau auch über diese Probleme zu sprechen. Und wenn man dann sieht, Mensch, das geht ja allen so, das kann doch nicht sein, dass wir alle schlecht sind in diesem System, dann wird einem schon auffallen, das kann eigentlich gar nicht sein.
Und das heißt, wenn du dich nochmal versuchst, an deine allererste Tagung zu erinnern und uns nochmal mitnimmst, wie war das Gefühl für dich?
Ja, da war ich recht zuversichtlich. Ich hatte irgendwie ein schönes Thema. Ich hatte signifikante Befunde. Kommt ja auch nicht so häufig vor. Das war schon auch großartig. Da habe ich schon gefühlt, ich betrete jetzt hier auch ein bisschen die Bühne der Wissenschaft. Und das war eine sehr angenehme Tagung. Das habe ich als sehr konstruktiv erlebt. Da habe ich gedacht, oh, das Wissenschaft könnte was für mich sein.
Und woran hast du das gemerkt, dass dieses, also ich kann mir vorstellen, dass sich viele die Frage stellen, wie entscheide ich denn, ob Wissenschaft was für mich ist oder nicht?
Ja, wie gesagt, ich habe es ja ganz spät gemerkt. Also ich glaube auch, dass man sich für die Promotion noch nicht unbedingt 100% sicher sein muss, ja, dass man in der Wissenschaft bleiben möchte. Es gibt danach so viele andere Karrierewege, die man einschlagen kann, für die eine Promotion auch gut ist. Der entscheidende Schritt ist dann eben der nächste zur Habilitation. Also sich, das ist wirklich eine Entscheidung für die Wissenschaft. Und dieses Gefühl hatte ich tatsächlich, nachdem ich in andere Bereiche geschaut habe und gesehen habe, oh, die sind nicht so ideal, wie ich mir die vorgestellt habe. Bei mir ist es wirklich durch diesen Kontrast mit diesen anderen Gebieten ja mir klar geworden, nee, ich will in der Wissenschaft bleiben. Und ne, dann kommen ja auch die Ermutigungen. Am Anfang krautet man sich so durch die ersten Paper und dann kommen die Ermutigungen. Es wird was publiziert, man wird kann an einer Tagung mitreden, kann auch andere kritisieren und sieht, was gut und schlecht läuft. Und das unterstützt, das hilft.
Wie war das für dich, als du dein erstes Paper publiziert hast? Hast du das angemessen gefeiert oder ist das...
Ja klar, wir haben damals eine kleine Arbeitsgruppe, wir haben jedes Mal eine Party gemacht, wenn ein Paper angenommen wurde. Ehrlich gesagt schon vorher, wenn es in die Begutachtung gegangen ist, der erste Schritt. Das ist vielleicht auch wichtig, Erfolge zu feiern. Ja, es ist nie genug, das ist einfach so und kann immer mehr machen, aber jeden Teilerfolg zu feiern und sich auch auszutauschen, das ermutigt auch andere. Also wir machen das jetzt in meiner Arbeitsgruppe auch so, dass wir auch viel Jetzt ist durch Corona ein bisschen weniger in Präsenz natürlich gewesen, aber dass wir alles in irgendeiner Art und Weise feiern. Ja, aber im Büro so eine Soundmaschine, da gibt es dann immer sofort so ein Geklatsche und Gejuchel. Und dann, ja, dann auch wirklich mal zusammensitzen bei Kaffee und Kuchen oder abends sich mal zu verabreden und irgendwo was zu trinken im Biergarten oder so.
Und weißt du noch, wie der Titel deines ersten Papers lautete?
Ja, da ging es ums den Titel weiß ich tatsächlich nicht mehr. Aber es ging ums Leistungsmotiv. Ich war ja da sehr in der Motivforschung. Und da ging es ums Implicit Achievement Motive.
Und dann hast du die 3,5 Jahre tapfer durchgestanden und hattest deine Verteidigung. Hast du da noch Erinnerungen dran?
Oh ja, das weiß ich tatsächlich noch, weil die sehr lange gedauert hat, also ungewöhnlich lange. Dann habe ich sehr lange draußen gewartet auf die Entscheidungsfindung. Also im Nachhinein stellte sich heraus, dass die Professoren und Professoren untereinander dann noch über die Thematik diskutiert haben. Also es hatte wieder mal gar nichts mit mir zu tun, all die Sorgen. Und dass wir danach ein sehr schönes Fest hatten und dass ich die Verteidigung auch tatsächlich gut durchgestanden habe. Ja, das ist auch das Erste. Und ich meine, man ist, wenn man eine Dissertation verteidigt, auch Experte, Expertin auf diesem Gebiet. Ja, die Doktorväter und Mütter kommen dran mit der Expertise. Aber so dieses ganze Detailwissen, das gehört schon einem selbst. Und das habe ich auch gespürt und auch die anderen spüren lassen. Also dann kommt auch das Selbstbewusstsein dazu.
Und dann hast du, also das ist ja gerade schon mal angedeutet, die Habilitation ist dann wirklich die Entscheidung für die Wissenschaft.
Ja.
Wann und wie hast du denn diese Entscheidung getroffen? Und hast du das für dich alleine gemacht oder waren da andere dabei? Hast du viel darüber gesprochen und gab es auch überhaupt eine Stelle? Also das ist ja auch nicht so, dass man sagt, juhu.
Ja, das ist das größte Problem, die überhaupt eine passende Stelle zu finden. Damals war in meinem Setting dann schon meinem Doktorvater klar, ich soll auf jeden Fall habilitieren, aber das macht halt ne, jeder, die selbstverliebt in ihre Disziplin ist, denkt, die anderen müssen einen ähnlichen Weg gehen. Mache ich jetzt genauso. Und ich habe mich dann beworben. Ich habe mich lange beworben. Ich habe früh angefangen, mich zu bewerben und hatte dann das Glück, dass in Zürich ein neues psychologisches Institut eröffnet hat mit ganz vielen Professuren. Und da hat mich damals die Veronika Brandstätter eben eingeladen zum Bewerbungsgespräch. Und das war wirklich ein großer Schritt von Wuppertal. Ich habe in Wuppertal promoviert nach Zürich. Das war ein völliger Kulturwandel in jeder Hinsicht. Und dann bin ich tatsächlich auch auf eine sehr gute Stelle gekommen als Oberassistentin. Und ich, wenn man sich jetzt diese Ich bin Hanna Posts anschaut, ja, diese sehr, wirklich sehr prekären Situationen, da muss ich sagen, das habe ich nicht so erlebt. Da war ich eine der Glücklichen, die dann eine Oberassistenzstelle erhalten hat. Das waren 3+3 Jahre, also wirklich 6 Jahre gesichert. Das ist Ruhe, das ist Zeit für die Habilitation. Und für alles andere, ja, Franzi, das ist die Zeit, wo man sich überlegt, will ich eine Familie, ja, habe ich einen Partner, will ich eine Familie, will ich Kinder haben, das fällt alles in diesen Zeitraum. Also das ist die dichteste Zeit überhaupt.
Und wie hast du das gemanagt? Also ich frage mal ganz privat, du hattest gesagt, das ist okay. Du hast dann deinen Partner in Zürich kennengelernt oder den aus Wuppertal mitgenommen und dann habt ihr euch entschlossen?
Ja, nee, der aus Wuppertal ließ ich nicht exportieren sozusagen. Das war aber auch im Nachhinein natürlich gut so, aber da muss man sich auch klar sein, dass diese Karriere und diese Mobilität, die verlangt wird, natürlich auch auf die sozialen Beziehungen geht. Und ich habe da einfach die Grundeinstellung, dass es mit einem guten Partner, einer guten Partnerin sich irgendwie ermöglichen lässt. Ja, und sich gegen etwas zu entscheiden, kann man immer noch, aber es kristallisiert sich auch einfach raus, ob es funktioniert oder nicht. Fernbeziehungen sind immer Belastungen, das ist gar keine Frage. Aber in diesem Fall hat es nicht funktioniert und das war auch gut so für alle Beteiligten.
Und dann hast du in Zürich jemanden kennengelernt, mit dem dann das Familienbündnis auf die Postdoc-Zeit gefallen ist. Wie hast du das gemanagt? Also das ist ja schon Viel Arbeit.
Ja, ja, das ist viel Arbeit. Da sind einfach soziale Netzwerke wichtig. Ja, und das, man mag vielleicht denken, da steht die Leistungsorientierung steht im Vordergrund. Natürlich, ja, wir wollen optimal das Beste, das Spannendste machen und erforschen, aber die sozialen Netzwerke, denke ich, sind fast genauso wichtig. Ich war damals in einem Trupp von anderen Postdoktorandinnen. Wir haben unsere Kinder gemeinsam betreuen lassen. Wir haben uns abgewechselt. Also die gesamte Woche ist dann sehr strukturiert. Ja, also ich weiß, ich bin am Montagvormittag für die Betreuung von 4 kleinen Kindern zuständig. Das ist der anstrengendste Teil der Woche. Und dann kann man ganz in Ruhe ins Büro gehen und seine Arbeiten erledigen. Natürlich scherzhaft gemeint, eine sehr schöne Zeit, aber auch organisatorisch anspruchsvoll, das stimmt.
Und hattest du das Gefühl, da hin und her gerissen zu sein zwischen Familie und Beruf? Also das hört
immer, immer, ständig. Ständig im Spannungsfeld, zu wenig Zeit für die Familie, im Büro sitzend, zu Hause sitzend, das Gefühl, ich werde meinen Aufgaben nicht gerecht in Forschung und Lehre. Das bin ich auch nie ganz, meine Kinder sind jetzt 6 und 12, du hast es gesagt, auch nie ganz losgeworden. Und meine, ich habe viele Freundinnen, die auch Professorinnen sind, denen geht es ganz genauso. Das muss man tatsächlich aushalten können. Oder man ist sehr cool oder was auch immer. Ich weiß nicht, wie es gehen kann.
Also für dich ist es aushalten, also klar darüber sein, dass es so ist.
Ja. Aushalten klingt jetzt so negativ, klar darüber sein, dass es sich manchmal so anfühlen kann. Und ich bin jetzt gut organisiert, die Kinder sind glücklich und fröhlich und zufrieden, also ich muss die Sachen auch richtig machen. Ne? Das ist vielleicht auch das Positive daran. Es wird sich schon melden, wenn irgendetwas nicht klappt und dann kann man immer noch korrigieren. Aber deswegen auf das eine oder das andere zu verzichten, würde ich nie machen. Also es war meine beste Entscheidung, 2 Kinder zu haben oder mir zu wünschen, dann das muss ja auch erstmal alles klappen und gleichzeitig mit der Professur, das ist für mich genau der richtige Lebensweg.
Bevor wir zur Professur kommen, gerne nochmal zurück zum Postdoc und abgesehen von deinen Kindern, die sich verändert haben, beziehungsweise die du dann bekommen hast, was hat sich denn im Postdoc für dich generell von der Arbeitssituation verändert?
Ja, einmal, dass ich Schweizerdeutsch verstehen musste, weil ich ja nach Zürich gewechselt bin. Da gab es einige lustige Situationen und viel mehr Eigenverantwortung. Also das ist schon eine große Anforderung an Selbstregulation. Wurde nicht mehr jede Studie besprochen mit dem Doktorvater, mit meinem Doktorvater damals, sondern meine Habilitationssupervisorin war eben auch sehr anspruchsvoll, auch was Eigenständigkeit und Selbstregulation anging. Und da muss man gut planen. Also das Feld wird weiter. Ja, da muss man sich überlegen, wie läuft man jetzt diesen Marathon so geschickt, dass einem auch nicht die Puste ausgeht. Ja, also auch viel so Energie- und Kraftressourcen-Überlegung, wo investiere ich was? Also ich war wie viel strategischer und auch selektiver in dem, was ich mache.
Selektiver inwiefern?
Ja, ich habe versucht, nicht mehr auf jedes Pferd zu setzen, nicht alles anzunehmen, was interessant ist, was man sich so in der Promotionszeit vielleicht noch mal ein bisschen nach rechts und links guckt, sondern versucht, so ein bisschen stromlinienförmiger auszuwählen, was machen. Ja, und ich erlebe im Übrigen jetzt meine Doktoranden und Postdocs sehr, sehr ähnlich. Ich habe das Gefühl, die sind viel strategischer, als ich das auch damals gewesen bin. Da war tatsächlich noch eine andere Wissenschaftsstimmung, um so zu sagen.
Kannst du uns das ein bisschen ausschmücken? Also wie können wir uns, oder findest du das gut erstmal oder findest du das eher schade?
Beides, ja. Also mein Eindruck ist, dass wir früher uns erlaubt haben, träumerischer zu sein, ja, zu fantasieren, was man machen kann, auch Dinge auszuprobieren, weil klar war, es lässt sich nicht jede Studie veröffentlichen, ja, sondern hier testen wir mal was an, hier erproben wir mal, wie es laufen kann. Das fand ich sehr schön. Aber es ist auch wenig produktiv. Ich sitze in vielen Berufungskommissionen, wenn ich jetzt sehe, was die Leute schon im jungen Alter mitbringen an Publikationen und Drittmitteln, dann denke ich, meine Güte, wie haben die das gemacht? Ja. Vielleicht ist ihnen aber auch etwas verloren gegangen, nämlich auch diese Idee, ich wage mich jetzt mal an etwas heran, was vielleicht nicht so Mainstream ist, ja, was vielleicht experimenteller ist. Das Heranziehen dieser ganzen Journal Metrics, ja, Impact-Faktoren, Age-Indizes und alles andere, was es gibt, täuscht auch so ein bisschen vor, dass wir wissenschaftliche Leistung quantifizieren können.
Und du würdest sagen, das können wir nicht oder können wir nicht gut, oder?
Ich glaube, dass wir es uns damit zu einfach machen. Jetzt in den Berufungskommissionen, ich habe oder bei meinen eigenen Bewerbungen musste man tatsächlich nur Kennzahlen in ein Formular einfüllen, und da habe ich im Nachhinein gehört, da haben wissenschaftliche Hilfskräfte Stapel gebildet, ne? A, B, C, das ist und sortiert, und das geht natürlich nicht. Also wir müssen immer auf die gesamte Bewerbung schauen, und dazu gehört auch, da hat jemand an einem großen Projekt teilgenommen, was vielleicht interdisziplinär war, wo ganz andere Herausforderungen gestellt worden sind an das wissenschaftliche Arbeiten, ja. Und das müssen wir wertschätzen. Und auch wenn diese Person vielleicht weniger produziert hat in Form von Anzahl Paper oder Drittmitteleinnahmen.
Das macht es natürlich aber auch schwer, dann Entscheidungen zu treffen.
Ja, aber klar, aber ich meine.
Da verstecken hinter der Quantifizierung.
Genau, aber ich glaube, so müssen wir uns anstrengen. Ja, das Auswahl, dass wir so einfach messen können, das können wir in der gesamten Sportpsychologie nicht. Außer wir messen die Zeit oder die Höhe, die jemand springt oder so. Und es gibt ja auch Gegenbewegungen, die das so ein bisschen aufzeigen. Also diese Declarations of Research Assessment, dieses DORA-Deklaration, wo gesagt wird, wir müssen jetzt wirklich auch mehr auf andere Indizes schauen. Und die Journal Metrics zum Beispiel, die Impact-Faktoren sind ja entwickelt worden für Bibliotheken, damit die Zeitschriften auswählen können. Das ist ja gar kein Instrument, um Individualleistungen zu bewerten. Und wir tun so, als seien das die Kennwerte, die Leistung gut widerspiegeln. Das ist einfach nicht so. Wir müssen das auch berücksichtigen, und ich trieze meine Doktoranden und auch die Postdocs sehr, dass sie darauf achten, aber es ist eben nicht alles. Wir wollen qualitativ hochwertige Forschung machen. Das ist das Ziel.
Das wäre jetzt meine Frage, wie machst du das denn bei den Einstellungen, die du für dein Team triffst? Also wonach suchst du denn DoktorandInnen und auch Postdocs aus?
Ich habe so im Bewerbungsverfahren, wenn ich die einlade, dann machen die auch so eine Art Verhaltensprobe, also eine Art Arbeitsprobe, und stellen zum Beispiel ihre Lieblingstheorie vor. Ja, weil ich auch sehen möchte, wie fasziniert und wie begeistert jemand für sein Fach ist. Ja, das ist mir sehr wichtig, weil ich glaube, dass da die Energie herkommt. Ja, wir brauchen die intrinsische Motivation. Nur extrinsisch motiviert zu sein durch Paper-Annahmen, das funktioniert nicht, und das ist viel zu anstrengend. Und wir wollen ja auch alle Spaß haben. Wir wollen in unseren Meetings sitzen und uns austauschen über Dinge, die uns interessieren. Also das ist mir sehr wichtig, aber natürlich auch eine Zielgerichtetheit. Ja, ich mache Zielvereinbarungsgespräche, auch was Paper angeht, Studien, die durchgeführt werden. Und das versuche ich so ein bisschen rauszuhören, ob die Person, die da vor mir sitzt, beides kann. Und das ist nicht ganz so einfach.
Das kann ich mir vorstellen. Machst du da noch Unterschiede zwischen, also ich gehe davon aus, deswegen nochmal neu die Frage, welche Unterschiede machst du denn zwischen einem Doktoranden-Assessment und einem Postdoc-Assessment?
Ja, von dem Postdoc will ich wissen, wie sieht dein Forschungsprogramm in der nächsten Zeit aus? Was hast du vor? In welche Gebiete möchtest du gehen? Das ist viel breiter, ja, da wird mehr Übersichtswissen gefragt. Ich bin mehr in einer gleichberechtigten Diskussion. Das versuche ich mit den Doktoranden natürlich auch. Aber bei den Postdocs ist das auf einer ganz anderen Ebene möglich. Ja, was haben die für Einstellungen zur Wissenschaft? Sie kennen sich ja dann schon aus. Ja, was haben sie für Einstellungen? Was für Tagungen wollen Sie besuchen? Wer imponiert Ihnen auf der großen Bühne der Wissenschaft am meisten? Also da spüre ich auch schon viel raus, ob sich jemand auch für mein Team eignet, ja, für die Wissenschaft, aber natürlich auch für mein Team.
Also geht es da auch schon ein bisschen um den Fit?
Ja.
Persönlichen, ja.
Genau. Ich glaube, man kann mit allen klarkommen, wenn das Qualifikationsniveau stimmt. Aber ich möchte auch gute Stimmungen in meinem Team haben. Wir müssen uns auch durch schwache Zeiten manchmal ein bisschen tragen. Und das geht eben besser mit Personen, mit denen man gut klarkommt und sich gut austauschen kann.
Glaubst du, das ist vielleicht eine zu provokante Frage, vielleicht aber auch gar nicht. Glaubst du, das ist bei Frauen, die auf Professuren sitzen, anders als bei Männern? Also glaubst du, hast du das Gefühl, wenn du mit Kollegen sprichst, dass die unterschiedliche oder dass das zu dir konträre Einstellungen sind für, das ist mir wichtig für meinen Postdoc oder meinen Doktoranden?
Ich glaube, wir müssen uns alle leisten, auch auf das soziale Miteinander zu schauen. Ich habe jetzt bei meinen unmittelbaren Kollegen das Gefühl, dass sie das schon recht ähnlich machen. Manchmal denke ich, ich habe so zwei Personen im Kopf, dass sie das vielleicht nicht ganz so gut formulieren. Die würden das vielleicht nicht so formulieren, ja, aber die sagen dann, ja, ich habe das Gefühl, der passt ganz gut, und ich kann dann eher sagen, worin genau der Fit besteht sozusagen. Aber ich glaube, viele machen das auch intuitiv richtig oder ähnlich.
Jetzt haben wir ja schon über deine Rolle auch als Professorin gesprochen. Ich würde noch mal einen kurzen Schritt zurück nach der Habilitation und auch der Zeit in Zürich dann. Wie kam es denn für dich zu der Entscheidung, dich auf eine Professur zu bewerben? War das einfach dieses typische, ich habe ja kaum andere Möglichkeiten, um in dem System zu verweilen? Meine Zeit läuft ab. Wie war das bei dir?
Nee, da wollte ich unbedingt, also anders als beim ersten Karriereschritt, wollte ich unbedingt eine Professur, die Aufgaben wahrnehmen, auch die Aufgaben verbreitern, ja, auch wenn ich jetzt schimpfe über so manche Gremienarbeit, aber da wollte ich unbedingt eine Professur. Ich habe mich beworben, ich habe mich auch viel beworben, und auch hier wieder mein Tipp, die Dinge nicht persönlich nehmen, ja, manche Dinge laufen ganz vorhersagbar ab in den Kommissionen, manche sind völlig unvorhersehbar, da denkt man, das kommt jetzt total out of the blue Entscheidung oder Einladung. Und da muss man, glaube ich, einfach wirklich dranbleiben und hingehen und ausprobieren. Ja. Und die Entscheidung war wirklich, dass ich da wusste, so, ich bleibe in der Wissenschaft. Und ich weiß gar nicht, Franz, ich war ja da noch in Zürich, es gab da einige Dinge, die ich auch hätte machen können, ja. Ich glaube auch, dass wir so, wenn wir eine psychologische Grundausbildung haben, sehr gut auch noch woanders unterkommen können, wenn wir ein bisschen nach rechts und links geschaut haben während der Habil. Aber für mich kam dann alles andere nicht mehr in Frage. Da habe ich schon idealisiert sozusagen.
Das ist dein Weg.
Und das ist mein Weg.
Und dann ist das ja aber natürlich auch da muss man ja wieder die Bereitschaft quasi haben, überall hinzugehen. Also das ist ja schon auch nochmal ein großer Schritt auch wieder fürs Soziale, weil, ne, du hattest gerade gesagt, die Postdoc-Zeit ist halt auch sehr gedrängt, und dann auf einmal, ja, muss man mit seiner ganzen Familie wieder irgendwo anders hin. Magst du uns da ein bisschen was erzählen, wie das bei dir gelaufen ist?
Ja, das war auch eine schwierige Situation. Bei mir war es ja dann auch noch der Länder, ich wollte im deutschsprachigen Bereich bleiben, und dann kommen ja so viele Länder nicht in Frage. Irgendwie war klar, ich müsste weg aus der Schweiz, weil das nur sehr wenige Universitäten gibt, und da waren alle Professuren besetzt, die in Frage gekommen sind. Ich hatte dann nach der Habilitation in Zürich noch eine Assistenzprofessur in Bern, die war aber auch nur befristet, die war ohne Tenure. Und dann war klar, ich muss raus aus der Schweiz, die ich in der Zwischenzeit die mir wirklich ans Herz gewachsen war. Ich war, ich glaube, insgesamt 12 Jahre dann in der Schweiz. Und wieder zurück nach Deutschland mit allen Vorteilen, die das natürlich auch hat. Ja, aber die Kinder waren damals, mein Sohn ist eingeschult worden in der Schweiz, mein erster Sohn. Und den musste ich sozusagen verpflanzen. Und meine Kinder sind glücklicherweise sehr offen für Veränderungen, was nicht bei allen Kindern so ist. Und, ja, das ist, weiß ich, ob das Erziehung oder Glück ist oder was auch immer. Bei meinen war das glücklicherweise so. Und mit dem zweiten Kind, mit dem Life, meinem jüngeren Sohn, da war ich gerade schwanger. Also ich bin wirklich schwanger ins Vorsingen bei den Professuren gegangen.
Ja.
Ja, und auch, genau.
Und dann hat das aber alles ganz gut geklappt. Auch dann, wenn es schwer war.
Ja, aber auch da, man musste einen langen Atem haben, diese Phase. Es war nicht eine Bewerbung, ich kann sie gar nicht zählen. Es war eine ganze Reihe an Bewerbungen, viele, auch einige Platzierungen, aber dann nie auf dem ersten Platz. Eine Professur musste ich auch zurückgeben sozusagen, weil das dann tatsächlich privat nicht möglich war. Also da habe ich auch den ersten Ruf eigentlich zurückgegeben. Und da heißt es ja auch mal, den ersten Ruf darf man nicht abweisen. Ist auch Blödsinn. Diese Regeln gelten alle nicht, Franz. Ich weiß gar nicht, warum es die gibt. Es hat dann tatsächlich ja nochmal geklappt und funktioniert. Da darf man sich, glaube ich, nicht entmutigen lassen. Und wenn es gar nicht geht, weil man sonst zu viel von seinem anderen Leben aufgeben muss, dann geht es eben nicht. Ja? Es finden sich immer Wege.
Aber es ist ja schon spannend. Du hast dann den ersten Ruf, den man ja vermeintlich nicht abgeben darf. Ja. Dann doch abgegeben für eine Privatentscheidung. Das ist ja schon...
Genau, das ging damals irgendwie gar nicht vom Ort und auch mit meinem damaligen Partner war das nicht möglich.
Aber auch mutig, finde ich. Also das oder naja, ich meine, das ist das, was du willst. Du hast gerade gesagt, so ja, mir war klar, Professur. Ja. Und das dann trotzdem nicht zu machen, das ist wahrscheinlich auch ein inneren Konflikt, den man da hatte.
Ja, absolut. Vor allen Dingen, weil ich das wirklich sehr, sehr gerne wollte, also dieser Impuls unbedingt Ja sagen. Aber da auch zu sehen, ich muss echt auch haushalten mit meinen Energieressourcen. Ja? Mein jüngerer Sohn war so ein Kind, was nie geschlafen hat. Ja, dafür schläft er jetzt mit 12 länger und kommt morgens nicht aus dem Bett. Aber ich weiß noch, dass das körperlich eine sehr, sehr anstrengende Zeit war. Eine anspruchsvolle Zeit im Job. Und da hätte ich diesen und einen Partner, der gegen diesen neuen Ort war. Und da habe ich gedacht, das kann ich nicht machen.
Und wie hast du, also du hast das jetzt schon mehrfach angesprochen und ich denke, das wird dann auch jetzt bei deiner Professur wahrscheinlich so sein, dass du von Energiehaushalten sprichst. Kannst du uns das ein bisschen, also ich kann mir vorstellen, in der Doktorandenzeit, da hat man diese ganze Energie und ballert die da rein und hat auch viel, viel Zeit und dann verändert sich das ja alles und dann fängt man damit an. Wie bist du damit umgegangen? Also wie hast du das für dich gemacht oder auch erstmal zu erkennen, so wow.
Ja, Franzi, wenn du mich fragst, wie ich das gelöst habe, muss ich sagen, ich bin noch dran, ja. Wahrscheinlich wird das vor der Pensionierung auch nichts. Also ich neige dazu, zu viele Dinge zu machen, zu viel anzunehmen. Ich bin jetzt auch zentrale Gleichstellungsbeauftragte der Universität, was mit sehr viel Gremienarbeit, was eine sehr wichtige Arbeit ist, aber auch sehr, sehr zeitintensiv. Die Forschungsaufgaben, die Lehraufgaben, die Kinder, die gehen hier auf gute Ganztagesschulen, aber dennoch hat man nicht diesen großen Zeithorizont, den viele andere haben. Ja. Und da, ich glaube, ein gutes Signal ist, wenn man sich nur noch gehetzt fühlt und die Dinge nicht mehr gerne macht, das ist ein gutes Zeichen, was zu verändern, ja, Energie zu sparen.
Und als du dieses Zeichen für dich erkannt hast, wo hast du da gespart? Also das ist ja, finde ich, auch eine schwierige Entscheidung, egal in welcher Phase man ist.
Ja.
Zu entscheiden, nee, das mache ich jetzt nicht mehr.
Ja, das ist ganz schwierig, weil ja jede Aufgabe, die an einen herangetragen wird, irgendwie wichtig ist für irgendjemanden. Ja. Und ich wollte nicht sparen an der Betreuung meiner Doktorandin. Also ja, da habe ich gedacht, nee, das kenne ich tatsächlich von früher auch ein bisschen, dass dann Paper über 4-5 Monate nicht angeschaut worden sind oder so. Das möchte ich nicht, da möchte ich nicht das Nadelöhr sein. Aber ich mache zum Beispiel eines, was auch wirklich kritisch zu betrachten ist. Ich nehme zum Beispiel sehr viele Gutachtenanfragen nicht an. Und es geht natürlich nicht auf der einen Seite im Wissenschaftssystem, weil wir ja auch publizieren. Und wenn man dann schaut, dass man mindestens das 2-, wenn nicht gar das 3-fache begutachten müsste für jedes Paper, das man selber einreicht. Ja, das ist war so mein Prinzip. Ich muss sagen, das kann ich mittlerweile nicht mehr. Ich publiziere sehr wenig. Ich betreue die oder eben nur indirekt durch meine Postdocs und Doktoranden und mache selber kaum noch etwas. Also daran spare ich tatsächlich Energie und Zeit. Ja.
An der eigenen Forschung dann letztendlich?
Ja, was heißt eigene Forschung? Das, was meine Leute machen in meinem Lab, ist ja auch meine eigene Forschung. Aber so das, was ich früher so genossen habe, im Labor zu stehen, was auszuprobieren, davon bin ich weg. Ja, das mache ich ganz selten. Das macht vielleicht 10 oder 15% meiner Arbeitszeit aus. Den Rest organisiere ich Forschung. Also wir sind gerade auch dabei, so ein kleines Verbundprojekt anzuleiern. Ich bin in einigen Verbundprojekten der Universität auch beteiligt. Aber ich würde sagen, das ist weg von dem Handwerkszeug, was ich eigentlich sehr, sehr gerne mache.
Aber trotzdem macht dir dein Beruf noch Freude.
Ja, es sind andere Aufgaben. Ne? Es ist wirklich ein Aufgabenwechsel. Ich finde es super. Und manchmal bin ich so ein bisschen wehmütig und denke, ach, das will ich jetzt auch gern mal lernen zu programmieren oder mich da reinzufieseln in irgendwelche Herausforderungen. Und dann muss ich einfach zugeben, die Zeit habe ich gerade jetzt nicht. Aber ich gönn's dann meinen Doktoranden und Postdocs und eher so dieses Übergeordnete, die Fäden in der Hand halten und um Forschung zu organisieren. Und ein Projekt mache ich dann doch pro Semester, was dann eher so aus meinem, wo ich versuche, möglichst dicht dran zu sein.
Hm. Was glaubst du denn rückblickend, was dich zur Professorin gemacht hat?
Ja, ich glaube, ein dickes Fell. Ja. Also damit meine ich auch die Dinge nicht persönlich nehmen, weil natürlich auch Misserfolge auf dem Weg sind. Aber das Wichtigste ist einfach Interesse an dem Themenfeld. Ich glaube, die Sportpsychologie ist so interessant und so facettenreich, dass man immer, also mich wird das immer in seinen Bann ziehen sozusagen, ja, und das auch wieder mal zwischendurch zu spüren, auch wenn viele Dinge gleichzeitig sind, mal kurz anzuhalten, zu überlegen, warum mache ich das eigentlich, das hat mich schon auch immer motiviert. Ja, und, wie habe ich gerade auch schon gesagt, Netzwerke, also wenn ich jetzt meine Professorinnen, Freundinnen nicht hätte, dann eine von uns hätte im Laufe der letzten Jahre bestimmt aufgegeben, da bin ich ziemlich sicher, also sich Unterstützung holen, ja, Social Support letztendlich, aber auch professionelle Beratung. Jetzt, wir haben beispielsweise alle an unserem Seminar teilgenommen für Berufungen, auch Coachings zwischendurch. Ich habe jetzt auch gerade wieder ein Coaching wahrgenommen, um mich vorzubereiten auf diese eher kritischen Funktionen da als Gleichstellungsbeauftragte. Also auch Hilfe in Anspruch nehmen, das ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt.
Aber es ist schon auch spannend. Früher hättest du dann wahrscheinlich eine R-Weiterbildung gemacht und heute zur Gleichstellungsbeauftragten.
Ja, genau. Also das Aufgabenfeld ändert sich. Und so in den ersten Jahren der Professur versucht man vielleicht noch, das andere auch mitzunehmen. Aber das schränkt sich zeitlich einfach sehr stark ein. Aber die anderen Aufgaben sind ebenso wichtig. Ne? Und das ist ja auch keine Verabschiedung von der Forschung, sondern eher auf einer anderen Ebene. Und da bin ich auch nicht eitel. Also ich habe auch kein Problem damit, mir von einem Postdoc erklären zu lassen, wie man jetzt, ich weiß nicht, was genau die Hintergründe dieser Latent Profile Analysis ist, die wir da gerade durchführen. Ja, das ist auch, man lernt halt voneinander. Das muss man sich auch zugestehen.
Das scheint eine gesunde Einstellung dazu zu sein, weil sonst, man kann ja gar nicht alles abdecken wahrscheinlich. Das ist ja viel zu viel.
Genau. Und ab und zu mal bremsen und sagen, so, jetzt mache ich es doch. Und dann nimmt man sich mal eine Woche Zeit. Oder ich mache das so, dass ich dann mal eine Woche mich wirklich nochmal mit dem Handwerkszeug beschäftige, auch um zu sehen, ach, das kann ich noch. Da kann ich mich jederzeit wieder einarbeiten. Es ist wirklich einfach die Zeit, die gerade ein bisschen knapp ist. Und die Aufgaben zu delegieren ist die Aufgabe einer Führungskraft. Und eine Professur ist eine Führungsposition. Ja? Das ist keine Funktion, in der man wirklich die Forschungsarbeit im Lab macht beispielsweise oder mit Menschen direkt macht.
Und hast du das Gefühl, dass dich deine Karriere bis zur Professur auf diese Führungskraftrolle vorbereitet hat? Oder war das eher dann so?
Nein, gar nicht. Nee. Also das wird irgendwie lernt man natürlich Dinge, ja, also wie wichtig ist es auch ist, sich durchzusetzen, ja, auch Macht, Führung hat ja auch mit Macht zu tun, also die sozialisierte Macht, andere zu belehren, zu lenken, zu leiten, das lernt man so ein bisschen mit, aber dann mit der Professur, ja, wird man ganz schön wach sozusagen, worum es tatsächlich geht. Und das kann man aber auch lernen, Franzi. Es gibt ganz tolle Seminare, Coachings. Neulich habe ich eine Ausschreibung gesehen, wollte daran teilnehmen, da fehlte mir aber dann wieder mal die Zeit, irgendwie zu überzeugen in Gremien beispielsweise, ja, oder sich durchzusetzen, auch gegen Kolleginnen und Kollegen, die ja alle um die gleichen Ressourcen streiten. Oder denke ich, das sind andere Dinge, auf die es ankommt, aber eben auch hochspannend.
Und was glaubst du, welche Eigenschaften dir besonders in deinem aktuellen Job helfen?
Ja, ich glaube auch so ein bisschen so eine kämpferische Einstellung. Ja, also ich sehe jetzt viel, viel deutlicher, wofür ich mich einsetzen muss, konzentriere mich auf die Dinge und die ziehe ich dann auch durch. Also ich mache mir da keine, ich gestehe mir das dazu auch, wenn es jetzt um die Verteilung von Geldern geht an der Universität, dass ich mich da gut durchsetzen kann. Also auch, ja, wie soll ich das sagen? Vielleicht auch ein bisschen wohlfühlen mit der Rolle als Führungskraft.
Also kein schlechtes Gewissen zu haben.
Nö, das gehört einfach dazu. Das ist eine Sachaufgabe. Ich versuche die Ressourcen für meine Arbeitsgruppe zu maximieren, aber sinnvoll auszuweiten und dafür zu sorgen, dass ich meine Stellen finanzieren kann, weil ich es auch für die Leute möchte und weil es einfach dazugehört.
Und du hattest ja auch gesagt, dass gerade bei Doktorandinnenbetreuung, dass du da keine Abstriche machst. Wie sieht denn Doktorandenbetreuung bei dir aus?
Ja, wir haben wöchentliche Jour fix, was auch viel Zeit in Anspruch nimmt. Ja, also mein ganzer Mittwoch ist eigentlich voll mit Jour fix, mit Besprechungen. Ich habe tatsächlich zu Beginn den Fehler gemacht, klingt auch nicht richtig, aber ausprobiert, mehr sozusagen laufen zu lassen. Ich habe gesagt, ja, meldet euch, wenn was ist. Da habe ich aber das Gefühl, das ist nicht gut gelaufen. Weil dass die Schwelle dann auch einfach zu hoch ist, zu sagen, ja, ich komme hier mit irgendwas nicht klar. Ich weiß aber gar nicht genau, was es ist. Das muss man ja auch erstmal fassen und in Worte bringen können. Und wir haben jetzt regelmäßige Jour fix, wo wir uns einfach gegenseitig berichten. Wo ich auch helfen kann, zu identifizieren, wo es schwer läuft. Und das halte ich für sehr wichtig. Und manchmal dauern diese Sitzungen auch nur 10 Minuten und manchmal reden wir stundenlang über ein Problem, was gerade ansteht. Ich halte auch Zielvereinbarungen für sehr wichtig, weil sie einen gewissen Druck aufbauen. Und das meine ich positiv. Ja, also weil wenn man jetzt so eine 3-Jahres-Zeit antritt, das kommt einem unendlich lange vor. Aber wenn 3 Paper zu publizieren sind oder bestenfalls noch mehr, ist die Zeit eigentlich zu knapp. Das muss man auch so sagen. Ja, bis man plant und zu den Covid-Zeiten jetzt kommen die Probanden auch nicht so. Das heißt, hier wirklich Zielvereinbarungen zu machen, auf welche Tagungen gehst, ich mache jährliche längere Mitarbeitendengespräche, auf welche Tagungen willst du gehen und warum, ja, welche Ziele setzt du dir, dass wir das wirklich ziemlich klar ziehen. Und dann auch dann in der nächsten Runde nach einem halben Jahr gucken, wo stehe ich gerade, wo kann ich unterstützen oder wo sollte ich mich besser raushalten. Es sind ja auch unterschiedliche Menschen, ja, mit denen man zu tun hat. Und das klappt eigentlich ganz gut.
Und wenn du dir so eine DoktorandInnen-Entwicklung mal anschaust, also von ich fange gerade an mit der Promotion bis ich bin dann in der Mitte und dann bin ich irgendwann fertig, was stellst du fest? Also woran kann auch zum Beispiel ein Doktorand, eine Doktorandin erkennen, in welcher Phase sie quasi ist und jetzt unabhängig von der Zeit, sondern einfach vom Wissen, vom Auftreten?
Ja, vielleicht auch hier wieder sich wohlzufühlen auf Tagungen zum Beispiel, sich als Teil zu fühlen, ist sicherlich ein Kriterium, aber fertig ist man letztendlich ja nie. Ja, vielleicht ist es einfacher von Sie, wenn man sagt, ja, ich mache wirklich so messbare Dinge, ja, also ich bin fertig, wenn ich die Anzahl meiner Paper habe, ja, und davor bin ich so in der Zwischenzeit, Ja, das ist vielleicht leichter als ständig zu reflektieren, bin ich soweit? Ist auch immer die Frage, bin ich gut genug? Kann ich hier bestehen? Ich glaube, wir sollten vielleicht gar nicht so sehr über diese Fragen nachdenken, sondern wirklich an der Sachaufgabe, nächstes Paper, was ist zu tun, ja, und alle anderen Dinge darüber reden, aber die nicht so sehr in den Vordergrund stellen. Mir hat das damals früher immer eher geschadet.
Kannst du das mal ein bisschen erklären? Also warum das in deinen Augen vielleicht sogar eher schädlich ist, darüber zu reflektieren, wie weit man im
ist? Ich meine, um zu sehen, wie weit ich bin bei der in meiner Promotionszeit, muss ich ja auch erstmal wissen, was ist denn eigentlich irgendwie der Standard? Was sind die Referenzwerte? Das ist viel zu viel unklar. Ja, und natürlich ist der Zweifel, an dem man vielleicht festmacht, ich bin noch nicht gut genug, der ist immer da, ja. Oder die Selbstüberschätzung, ja, das gibt es natürlich auch. Also irgendwie fehlt der Referenzwert. Und da denke ich, können wir wirklich als Betreuende einen guten Referenzwert setzen und sagen, der Referenzwert ist die Sachaufgabe. Ja, und auf dem Weg dorthin wird es schwierig. Und am Anfang zweifelt man mehr, dann wird man selbstbewusster. Ja, dann gibt es auch immer diese Überschussphase, wo die Leute sich für besonders genial halten. Und das relativiert sich dann auch wieder. Ja, ich glaube, wenn man so sich an den Sachargumenten entlang hangelt, dann kommt alles andere automatisch mit.
Ja. Und du hattest es vorhin schon mal angerissen. Ich wollte trotzdem noch mal konkret drauf eingehen. Was glaubst du, was denn heute anders ist an Promovierenden im Vergleich zu, als du das damals gemacht hast?
Ja, ich glaube tatsächlich, dass sie zielgerichteter sind. Vielleicht auch durch diese Bachelor- und Master-Veränderung. Ich habe ja noch Diplompsychologie studiert, war das sowieso alles etwas anderer und auch freier, wie ich gefunden habe. Jetzt diese sehr strukturierten Studiengänge laden vielleicht auch dazu ein, strukturiert, danach strukturierter zu sein. Was kein Nachteil ist. Manchmal denke ich, muss ich aber auch ein bisschen so die Freude für die Forschung wecken, ja. Also es ist tatsächlich immer so eine Mischung aus, aus natürlich Zielstrebigkeit und gleichzeitig aber auch das am Leben zu halten, was einen energetisiert, ja, und voranbringt. Mhm. Ja, und ich finde auch, dass die Doktoranden, Doktorandinnen auf der anderen Seite aber auch sehr selbstbewusst sind und zum Beispiel hier gibt es eine komplizierte statistisches Verfahren, dann mache ich eine Weiterbildung und das lerne ich und das kann ich. Also auch sehr, sehr selbstbewusste Doktorierende. Ja.
Und hast du das Gefühl, dass das Commitment zur Promotion, dass das ähnlich hoch ist wie zu damaligen Zeiten? Also damals klingt es zu deinen Zeiten.
Ja, auch hier habe ich das Gefühl, oder vielleicht lade ich auch dazu ein, ich kenne es eben aus meiner Arbeitsgruppe und die Freundinnen, mit denen ich mich unterhalte, die aber sehr ähnlich denken, glaube ich, und auch ähnliche Mitarbeiterführungsstrategien haben, dass ich manchmal denke, die passen mehr auf sich auf. Die lassen sich nicht mehr ganz so, du hast gerade gesagt, ne, 50 Stunden arbeiten, das habe ich schon lange nicht mehr gehört, sondern eher dass sie sagen, dann müsste ich ja am Samstag arbeiten, das mache ich jetzt nicht, ich kann das ja später abgeben. Ja. Und das hätte ich mich damals erstens nie getraut und zweitens hätte ich dann das Wochenende durchgezogen, was keine gute Strategie ist. Ja. Wie gesagt, Ressourcen sparen und auch sich aufpassen. Da habe ich das Gefühl, dass jetzt die Kohorte da auch selbstbewusster ist und auch was brauche ich für mich. Und sich die Zeit auch nimmt.
Und du würdest das als positive Entwicklung dann auch?
Das würde ich als positive Entwicklung verstehen.
Mhm. Jetzt haben wir schon eine ganze Menge über deinen Werdegang gesprochen. Ich habe noch so ein paar allgemeine Fragen eher zum Ende. Zwar, das kannst du dir dann raussuchen, in welche Stufe du das einordnest. Natürlich auch gerne über alle, wenn du dich erinnerst, aber vielleicht zu den jeweiligen Zeitpunkten, was hättest du denn gerne vorher gewusst? Vor welchem Berg hättest du nicht gerne gestanden und gedacht, scheiße, ich bin die Einzige, bei der das so ist?
Ja, genau. Eigentlich schon, wie du sagst, was hätte ich gerne vorher gewusst, dass es allen anderen auch so geht. Ja. Also das ist, glaube ich, ist wirklich wichtig, darum Austausch mit, glaube ich, mit Gleichgesinnten, aber auch eben andere Art der Hilfestellung, ja, oder auch mal spricht gar nichts dagegen, auch mal ein Coaching zu machen oder eine Teamentwicklungsmaßnahme jetzt auch in meiner Arbeitsgruppe, wo wir Dinge, die vielleicht schwieriger laufen, auch mal anschauen, ja, also sich mehr Hilfe holen. Das hätte ich, glaube ich, von Anfang an anders machen müssen. Die Idee, ich muss das alles alleine durchstehen, ich sitze vor dem ersten Paper, weiß gar nicht, wie es weitergeht, das darf man nicht zu lange machen. Ja, sonst kann man da ziemlich, das ist einfach ein Missbefinden, was nicht nötig ist.
Und auf der anderen Seite, was hättest du oder was würdest du immer wieder genauso tun?
Ja, mich für herausfordernde Aufgaben entscheiden. Ja. Also ich bin ja auch in der Leistungsmotivationsforschung, das musste ich jetzt sagen, Franzi. Und sich auch ehrlich gesagt auch auf Risiko einlassen. Ja, den Mut aufbringen und sagen, ja, das mache ich jetzt und ich wechsle jetzt wirklich mit meiner Familie auch den Wohnort. Ja, ich nehme das für mich in Anspruch. Ja. Ich darf das, weil ich mich lange dafür eingesetzt habe. Ich bin gut genug, dass ich berufen werde oder mich auf eine Bewerbung positiv ausgefallen ist, das darf ich für mich in Anspruch nehmen.
Und wenn du zurückschaust, was war für dich der beste Rat, den du jemals bekommen hast? Darfst auch gerne zwei, wenn es zwei sind.
Ich überlege gerade. Ja, mein Doktorvater hat immer gesagt, lassen Sie sich, also da war man auch immer noch so per Sie, lassen Sie sich die Wurst nicht vom Brot nehmen. Und das klingt ja zu wenig akademisch, aber was er damit sagen wollte, ist, dass man sich einfach für seine Ziele einsetzen soll und auch Dinge verteidigen muss. Und vielleicht können das Frauen auch weniger gut, so erlebe ich es häufig, dass sie sagen, oh, da habe ich gar nicht den Anspruch drauf, vielleicht bin ich ohnehin nicht gut genug, sondern sich dann auch durchzusetzen, auch mit den Machtinstrumenten, die wir auch in unserem Feld haben, ja, und das sind Worte, das sind Argumentationen und sich dann auch einfach zu trauen und den Mut aufzubringen. Mhm. Nicht warten, bis die Wurst vom Brot ist und dann mit weniger zufrieden zu sein. Mhm.
Und was würdest du denn insbesondere, also das ist dann auch das, was du insbesondere jungen Frauen empfehlen würdest in der Wissenschaft?
Genau, ja, mein Lehrtherapeut hat damals immer gesagt, muss ich kurz überlegen, wie das war, wer nicht sagt, was er will, bekommt selten, was er braucht. Ja, also auch wirklich zu wissen, was man braucht und will und das auch zu formulieren und das auch den vorgesetzten Personen gegenüber zu tun. Ja, und da auch, ja, selbstbewusster zu sein.
Mhm. Und vielleicht noch ein bisschen was auch zur Sportpsychologie. Du bist ja jetzt schon eine Weile dabei. Was hat sich dann im Laufe der Zeit, in der du dabei bist, geändert? Also was hast du vielleicht beobachtet?
Ja, die sehr starken neurowissenschaftlichen Entwicklungen. Zuerst habe ich gedacht, ja, das ist interessant und habe die Bezüge gar nicht so gesehen. Und das ist mir jetzt völlig klar und deutlich geworden, wie wichtig das ist, dass wir da dranbleiben müssen, ja, dass wir da andocken müssen, dass wir nur so unsere Probleme auch lösen können, die wir in der Sportpsychologie haben. Und dass wir gleichzeitig aber auch neben diesen ganzen grundlagenwissenschaftlichen Ansätzen die praktischen Fragestellungen brauchen, ja, dass wir den Kontakt mit den Sporttreibenden brauchen. Meine Doktorandin hat jetzt zum Beispiel auch im Rahmen ihrer Dissertation mal wieder so halbstrukturierte Interviews geführt, die ich auch schon lange nicht oder die man sehr selten auch publiziert sieht, ja. Und da kommen große MTurk-Fragebogenstudien mit 2000 Leuten, dass man genug Power hat. Und sie hat jetzt immer wieder Leistungssporttreibende interviewt und hat irgendwie mit viel Mühe 40 Personen zusammenbekommen, aber Erkenntnisse gewonnen, die uns einfach weitergebracht haben. Ja, es ging also um Event-Planning und was wirklich die Schwierigkeiten sind beim Erbringen von Höchstleistung, was die Hindernisse sind und wie man dann Pläne darauf formulieren kann. Und das ist eine hochinteressante Arbeit gewesen. Und das geht jetzt auch ganz gut raus in die Journals. Mhm. Immer wieder darauf berufen, dass wir auch, dass unsere Quelle von Informationen Menschen sind. Und das geht über Fragebogen hinweg.
Mhm. Und welche Zukunft hast du denn oder siehst du denn für die Sportpsychologie? Vielleicht geht es oder dockt es auch ganz gut an deine Aussage gerade an, dass wir uns da mehr darauf konzentrieren? Oder gibt es noch andere Dinge, die du sagst, das muss die Sportpsychologie in Zukunft anpacken?
Ja, beides. Ich glaube, die Sportpsychologie muss auch noch besser werden im Gesundheitsbereich. Ja. Und da müssen wir schauen, dass wir die Lab-and-Life-Forschung besser zusammenbringen. Ja, dass wir wirklich detaillierte, grundlagentheoretische Forschung im Lab machen und dass uns die Übertragung ins Leben besser gelingt. Ja, wir haben die eigentliche Pandemie der körperlichen Inaktivität, die müssen wir bekämpfen. Ein Viertel der Weltbevölkerung sind ein Haufen Leute, die sich zu wenig bewegen. Das heißt, wir müssen unsere Intervention, unsere mit zum Beispiel 40 Leuten im Labor auch einfach ausdehnen. Wir müssen Scaling up, wir müssen unsere Interventionsstrategien ausweiten, dass wir möglichst viele Leute erreichen. Und da müssen wir kreativ sein, ja, digital kreativ sozusagen. Und das wird eine riesige Herausforderung.
Und was sind denn deine Pläne für die Zukunft? Vielleicht kannst du uns da ein bisschen Einblick gewähren.
Ja. Also vielleicht habe ich es deswegen auch gerade genannt, weil das mein Plan ist, so diese From Lab to Life Forschung noch ein bisschen besser zu setzen. Ich möchte noch mehr mit anderen Disziplinen zusammenarbeiten. Wir haben jetzt auch in einem Projekt, was wir gerade beantragt haben, da haben wir jemanden aus der Informatik, der zum Beispiel riesige Datensätze, die aus ganz unterschiedlichen Daten mit unterschiedlicher zeitlicher Auflösung. Also wir haben sowohl hemodynamische Veränderungen im Gehirn als auch Fragebogendaten. Wir haben ganz viele physiologische Maße, die irgendwie visualisiert. Ja, das ist eine solche Komplexität, die wir gar nicht hinkriegen, wenn uns nicht ein Informatiker bei der Visualisierung dieser Daten hilft. Ja, das ist ein Problem, was ich vor 5 oder vor 10 Jahren gar nicht gekannt hätte. Ja, und da möchte ich gerne auch weiter hinschauen, was können andere Disziplinen, wie können andere Disziplinen uns auch noch weiter helfen.
Also auch da wieder inhaltlich das Thema sogar, dass nicht nur im beruflichen Kontext irgendwie für die neuen Aufgaben Hilfe hinzugezogen werden sollte, sondern tatsächlich auch für Probleme in der Wissenschaft.
Ja. Genau, oder Hilfe sind ja Kooperationen, die man da macht. Aber ich glaube, wir haben lange auch in unserem eigenen Sud gekocht. Das ist nicht so schlimm, weil wir ja relativ in der Sportwissenschaft sowieso schon sehr viele Disziplinen haben. Aber ich glaube, wir können da auch noch besser über den Tellerrand gucken und noch sehen, wie machen wir es besser. Mhm. Und dann haben wir die Probleme, wie gehen wir mit dem Datenmanagement um? Ja, also wir sind ja in der Open Science Bewegung gut und auch da, glaube ich, gut dabei und das wird sich immer weiter und besser entwickeln. Aber wie können wir diese ganzen Tools, die uns zur Verfügung stehen, so auf diesem Lebenszyklus der Daten noch besser nutzen und austauschen? Ja, wer verwendet welche Repositorien? Wie wird Datensicherheit sichergestellt? Wie verläuft das über die Disziplin? Das ist nochmal eine völlig eigene Disziplin, also so Datenmanagement. Und da können wir, glaube ich, auch noch stärker werden.
Und grundsätzliche Frage zum Wissenschaftssystem, speziell aber natürlich auch in der Sportpsychologie. Wenn du etwas verändern könntest in diesem System, darfst jetzt träumen, wie du möchtest, was würde das sein?
Ja, im gesamten Wissenschaftssystem wirklich so verlässlichere Karrierewege zu kreieren. Ja, das ist wirklich, dass Leute, die Lust auf Forschung haben, vielleicht früher ausgesiebt werden, ja, dass der Flaschenhals ein bisschen früher stattfindet, dass man nicht die Leute mit 40 auf den Berufsmarkt wirft, wo sie nicht allzu viele, nicht die ganze Bandbreite an Chancen zur Verfügung haben, sondern sich da verantwortlicher zu fühlen. Das würde ich mir wünschen. Ja, verlässliche Karrierewege, das heißt wieder zu schauen, wo kann man doch Dauerstellen schaffen an Universitäten im wissenschaftlichen Bereich oder auch Funktionsstellen. Ja, wie kann man dazu beitragen, dass es diese blöden Juniorprofessuren ohne Tenure nicht mehr gibt. Ja, wie kann man die Tenure-Optionen umsetzen? Und da gibt die DFG ja auch, hat ja auch sehr gute Ideen und Vorgaben. Es geht ja jetzt alles in die richtige Richtung. Das wird nur noch ein bisschen dauern. Dass man nicht mehr so, was ich sagen will, Franz, ist, dass man die Leute nicht so diesem hohen Risiko aussetzt. Und dann entscheiden sich eben doch wieder viele Personen, die mit Familienaufgaben betraut sind, dagegen. Ja, das sind häufig Frauen, die dann sagen, das ist mir zu risikoreich, zu wenig Planungssicherheit, wie soll das funktionieren? Das darf eigentlich nicht passieren. Wir wollen die besten Köpfe, ja. Wir wollen die besten Köpfe und die müssen wir, für die müssen wir die Rahmenbedingungen so gestalten, dass dieser Job auch attraktiv ist. Ja? Ich hatte jetzt einige, bin ich jetzt bei der letzten Besetzung eine Promotionsstelle, habe ich gedacht, ich mache ein gutes Angebot oder sagen die, nee, wir gehen in die Wirtschaft, ja, da werde ich besser bezahlt, da muss ich weniger arbeiten und das ist attraktiver auch für die Familiengründungsphase teilweise. Und das dürfen wir nicht machen, wir dürfen die Besten nicht verlieren.
Das ist ein schöner, ich möchte fast sagen Schlusssatz, aber ich möchte dir trotzdem die Möglichkeit geben, nochmal, wenn du irgendwas hast, was du dem Nachwuchs, Vorwuchs, Aufwuchs, wie auch immer, der sportpsychologischen Community mitteilen möchtest, dann hast du hier jetzt nochmal die Chance dazu.
Ja, ich habe jetzt eigentlich inhaltlich gar nichts mehr, was ich hinzufügen will. Ich glaube, Franzi, dass aber auch so Ansätze, wie du sie jetzt hast, mit diesen Podcasts einfach sich auszutauschen über Erfahrungswege. Und wahrscheinlich ist in deinem nächsten Podcast jemand anders, der das ganz anders sieht und anders gemacht hat, dass man einfach auch diese Vielzahl zulässt und für sich seinen eigenen Weg findet.
Das hoffe ich. Wie sieht es denn aus? Gibt es noch jemanden, das ist ja auch eine Möglichkeit, dem du vielleicht Danke sagen möchtest?
Ja, ich bin so kitschig, wie ich bin, sage ich natürlich meinen Kindern, weil die mir diesen Weg auch natürlich ermöglichen, indem, wie sie sind und auch so ermutigend. Ja, ich hoffe, ich habe sie jetzt nicht so immer als Hindernis dargestellt, sondern dass es eine unendliche Kraft, Ressource auch darstellt. Ja, also die Kinder sind das auch für das Berufsleben sicherlich gut. Und auch, wie gesagt, ich finde auch, dass die Community in der Sportpsychologie viel Dank verdient hat, weil ich die viel offener erlebe, vielleicht auch so durch dieses körperliche und dann vielleicht doch mal zusammen joggen zu gehen und vielleicht macht das auch eine ganze Reihe aus, als diese, ja manchmal auch die Psychologie in einigen Disziplinen ja doch eher so ein bisschen steif ist. Also auch da bin ich sehr dankbar, dass diese Community auch so offen ist.
Dann bedanken wir uns ganz, ganz herzlich bei dir für deine Zeit, gerne. Und deine Ehrlichkeit und deine Offenheit. Und sind gespannt, was in nächster Zeit von dir noch zu hören ist.
Gut, ja, ich freue mich auch auf das, was jetzt da aus der ASB noch kommt. Die Sache Nachwuchs und überhaupt natürlich.
Alles klar. Danke,
Julia. Ich danke dir. Ja, danke.
Tschüss.
Tschüss.